Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Flixbus-Gründer Daniel Kraus. Wir sprechen unter anderem darüber, wie die Erfolgsgeschichte von Flix begann, warum nicht nett sein faktisch unlogisch ist und darüber, warum Daniel nichts vom Begriff Work-Life-Balance hält. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel.
Hallihallo, Sandra.
Herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist heute. Wir arbeiten ja schon richtig lange eigentlich zusammen. Ne? Ich glaube, du warst einer der ersten Speaker, die wir bei uns im Portfolio haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt auch eine Podcast-Aufnahme zusammen machen. Erzähl doch bitte allen einmal ganz kurz für den Start, wer bist du und was machst du?
Das stimmt, ja. Tatsächlich, das Ding meins. Ich habe gerade überlegt, aber einige Jahre sind es mit Sicherheit. Ich bin der Daniel.
Ja, 5 jetzt ungefähr.
Ah ja, sehr, sehr gut. Sieh an. Ich bin der Daniel. Ich bin einer der 3 Gründer von Flix. Wahrscheinlich den allermeisten am besten bekannt durch die grünen Busse. Und was mache ich? Ja, ich habe den Laden vor mittlerweile über 10 Jahren mitgründen dürfen. Bin bei uns seit Tag 1 für Technologie verantwortlich und auch mittlerweile für das Thema Personal. Und wenn ich das nicht mache, ich meine, das war sozusagen mein erstes Kind, habe ich mittlerweile auch 2 andere. Und dann habe ich noch eine Menge Hobbys. Ja. Also du hast ja, ich laufe gerne und viel auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuche ich mich irgendwie auch zu engagieren und das, was ich lernen durfte in den letzten Jahren, irgendwie weitestgehend an die Gesellschaft zurückzugeben. Ne? Also jetzt zuletzt war wieder von Startup Teens, eine NGO, in der ich sehr engagiert bin, unser Bayern-Finale. Da versuchen wir das Thema Unternehmertum eben nicht nur jetzt in der Bubble hier in Berlin breitzutreten, sondern wirklich deutschlandweit mit einem gewissen Momentum zu versehen, dass es wieder mehr Gründerinnen und Gründer gibt. Solche Sachen mache ich. Also ich kann mich schon ganz gut beschäftigen.
Oh ja, das glaube ich. Da würde ich sagen, wir starten mal direkt mit unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Daniel, was ist dein aktueller Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin jemand, der wenig externen Brennstoff braucht. Und habe ich eigentlich auch noch nie, sondern ich bin ein extrem neugieriger Mensch. Ich bin in Teilen, könnte man sagen, fast ein bisschen rastlos. Ich muss irgendwie immer was Neues, mehr. Und ich versuche schon auch immer das Ganze vor allem positiv zu betrachten. Ich will nicht sagen, dass ich ein grenzenloser Optimist bin. Ich bin eher Realist. Aber grundsätzlich von meiner Lebenseinstellung ist das Glas immer halb voll. Ich bin quasi nie schlecht drauf. Und das ist sozusagen, das ist fast schon wie mein innerer Fusionsreaktor. Ne? Nicht irgendwie, brauche ich keine Sonnenenergie oder Windenergie und auch keine Kohle oder Gas, sondern das wurde bei der Geburt entzündet und das läuft. Und das ist quasi auch, warum ich Unternehmer geworden bin, weil da hast du auch diese Freiheit gepaart, ne, mit dieser Verantwortung, dass du da einfach Vollgas geben kannst. Natürlich gibt es irgendwie Regeln und damit muss man sich auseinandersetzen, aber es gibt jetzt eben nichts, was irgendwie künstlich dich zurückhält. Und dieses fast schon unbändige Feuer ist mein Antrieb, wenn ich mich mit irgendwas anfange zu beschäftigen.
Richtig gut. Du bist also mit dem Gründergehen im Grunde auf die Welt gekommen.
Es fühlt sich so an. Also es gibt Dinge, die mir jetzt sehr viel Freude bereiten, die mir auch als Jugendlicher schon Freude bereitet haben. Und da gibt es schon einige Sachen, die meiner Meinung nach Teil der Zutatenliste sind, wenn man Unternehmerin oder Unternehmer werden möchte.
Das habt ihr auch sehr erfolgreich bewiesen. Ich würde gerne einmal ganz kurz mit dir, weil es ja mega spannend ist, auch durch die Flixbus-Geschichte gehen. Also gegründet vor 10 Jahren, hast du gesagt.
Genau, also der erste Bus ist 2013 gefahren und dann hast du so ungefähr 2 Jahre Vorlauf, ne? Also Incorporation, sprich das Gründen der GmbH, dann das Finden und Überzeugen von Buspartnern war ein sehr wichtiger Schritt und so. Da hatten wir schon ein bisschen Vorlauf, wahrscheinlich so 2 Jahre, Pi mal Daumen. Das ist nicht ganz präzise zu sagen, aber wir messen immer, wenn wir Jubiläen feiern, messen wir immer den ersten Bus. Und der war, wie gesagt, im Februar 2013.
Was war die Kernidee? Also ihr habt ja keine eigenen Busse gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Das hast du sehr richtig verstanden.
sind alles über Kooperationspartner.
Genau. Das war erst der zweite Schritt. Also die Kernidee war wie folgt. Wir haben uns damals erstmal mit dem Thema Gründung beschäftigt, Unternehmertum. Warum? Wir hatten alle 3 meiner Auffassung nach sehr gute Jobs. Jochen und André waren bei der Boston Consulting Group, ich war bei Microsoft. Das hat Spaß gemacht und das war auch sehr, sehr gut bezahlt. Aber am Ende war das so ein Stück weit ein goldenes Hamsterrad, wie ich immer zu sagen pflege. Und die Herausforderung war, dass du durch die Kundenaufträge oder durch die Tatsache, dass bei Microsoft zum Beispiel die Zentrale in Seattle ist, du warst immer so, das war doch ein relativ enges Korsett. Und zu Beginn fängst du ein bisschen das Lästern und so das Maulen an, das kennt man ja so, man sagt typisch deutsch, ne, alles ist so, ja, wenn du es nicht selber machst, kannst du immer, weißt du, immer das besser. Und so war, glaube ich, auch der Impuls und das haben wir aber ein positives Momentum geschafft umzumünzen, haben uns dann über verschiedene Möglichkeiten, wo wir auch Dinge besser machen können, unterhalten. Bis eines Tages eben, André war das damals, auf die Tatsache gestoßen ist, dass die Bundesregierung, das war Schwarz-Gelb, die letzte Koalition, im Koalitionsvertrag niedergeschrieben hatte, dass sie eben diese Deregulierung des Fernbusmarktes basierend auf einer Gesetzesnovelle der Europäischen Union in deutsches Recht umsetzen wollten. Und das hat uns getriggert. Und aus dem Kontext heraus haben wir gedacht, ja, wenn das jetzt erlaubt ist und wenn das der Grund war, dass es vorher verboten war, dann glauben wir fest daran, dass das auch eine Alternative ist, die in Deutschland funktionieren wird. Also, dass der Modalsplit eben nicht nur bis zu weitgehend aus Fernzug und Auto bestehen muss, sondern dass es da auch was dazwischen geben kann. Und mit diesem Gedanken haben wir angefangen zu starten und da haben wir verschiedene Modelle durchgerechnet. Und irgendwann war klar, es gibt einen Zeitpunkt, sowas ein Busunternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, die das seit Generationen sehr erfolgreich machen. Aber aufgrund der Regionalisierung war denen es nicht möglich, zu dem Zeitpunkt damals ein flächendeckendes deutsches Netz, mittlerweile sprechen wir von einem europäischen oder eigentlich von einem weltweiten Netz aufzubauen. Und das hat dazu geführt, dass wir uns überlegt haben, okay, eigentlich sind wir diejenigen, die in der Lage sind, mit Technologie so dieses Dach herzustellen und diese ganzen Busunternehmer unter ein Dach zu bringen und dann gegenüber den Kundinnen und Kunden aber ein flächendeckendes, einheitliches Angebot schaffen müssen. Warum wir sagen, dass wir eine Tech-Plattform sagen. Das hat sich dann über die Zeit rauskristallisiert in den ersten Monaten. Und dann haben wir eben auch angefangen, diese knapp 5000 Unternehmerinnen und Unternehmer zu überzeugen, sich Flix anzuschließen. Seit am Anfang war das anstrengend. Na, haben wir die alle angeschrieben, haben so richtige Deutschland-Tourneen gemacht und haben 30 Busse, es waren 7 Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir zu Beginn überzeugen konnten. Also eigentlich eher eine schlechte Conversion Rate. Und so hat es begonnen. Salopp gesagt, keinen einzigen Bus hatten, das stimmt nicht. Es gibt regulatorische Anforderungen, da hat man mal hier und da ein Fahrzeug. Aber das Modell ist eben ein Partnermodell, dass wir uns das teilen, dass jeder das macht, was er am besten kann. Und was den Betrieb angeht, sind es sicherlich die mittelständische Busunternehmer.
Er ist natürlich auch viel schlauer gewesen, weil schneller, skalierbar, ganz anderes Invest.
Es gibt da viele Analogien. Also, man muss, glaube ich, Arbeitsteilung ist jetzt nichts, was wir erfunden hätten. Ne? Das hatte ich schon in der Universität. Ne? Das ist einfach so. Ich glaube, wir täten auch gut daran, ne? Das ist jetzt diese politische Diskussion, Globalisierung und wieder alles. Also, es macht Sinn, dass man Dinge aufteilt. Und das ist auch im Kern das, was Flix macht. Das macht auch MyTaxi. Das macht sicherlich auch Uber. Was die Langdistanz angeht, ne? Also Fernreise würde man salopp sagen, da gab es das eben vorher noch nicht. Mhm. Das sind wir die Einzigen, das sind wir auch tatsächlich.
Und sorry, My Taxi voll falsch. Free now hätte mittlerweile, ich sagen sollen. Ja, genau. Verzeihung.
Das heißt, in dem Fernverkehrskontext gibt es nur uns, das sind wir der Category Leader. Ich glaube, wir haben uns halt darauf konzentriert, in die Software zu investieren, wo die Profis, die Ahnung haben, wie man so einen Bus verlässlich betreibt, die auch vielleicht Werkstätten vor Ort haben, ne, da in die Infrastruktur investiert, Hardware-Struktur. Und dann haben unsere Partner natürlich ein Stück weit Betriebskosten und wir haben halt die Kosten, zum Beispiel Kunden zu akquirieren und auch zu halten. Und dann am Schluss haben wir gemeinsam eben den Kuchen gebacken, den wir aufteilen. Und wenn alles normal läuft, kann man sagen, dass bei Flix Pi mal 30% des Umsatzes bleiben und eben 70% bei den Unternehmen und Unternehmen. Das ist so ein Umsatzteilungsmodell. Und genau deswegen ist es, glaube ich, eine sehr smarte Geschäftsidee. Wir haben ja eine Prozessinnovation, weil wir eben alle von uns, also auch vor allem moderne Technologie, mit den Stärken, die Industrie schon hatte und immer noch hat, zusammengebracht haben.
Sage ich ja, schlau. Wie kam es dann, ihr habt dann, also beim Bussen ist es ja nicht geblieben und im deutschen Markt ist es ja auch nicht geblieben. Wie hat sich es dann weiterentwickelt?
Man muss sich das so vorstellen. Im Verkehr ist das Angebot, also wie viele Destinationen angeboten werden, ist entscheidend. Klar war es zu Beginn so, gesagt, weil das super günstig ist. Aber wenn du von Berlin nach Hamburg möchtest, dann ist es dir ja egal, ob du von München nach Freiburg für 5 € fahren kannst. Sondern dann ist es erstmal wichtig, dass du auch von Berlin nach Hamburg fahren kannst. Das heißt, dieses flächendeckende Netz, dieses Angebot ist alles entscheidend. Und deswegen waren wir die Ersten damals im Wettbewerb, die nicht nur Regionen, sondern gesagt haben von Anfang an, wir machen ganz Deutschland. Und als es funktioniert hat und dann zum Beispiel Frankreich kurze Zeit später mit der Realisierung ihres Nogen haben wir gesagt, naja, eigentlich, ne, das, warum denn nur Deutschland? Und dann hatten wir Glück, dass wir zu dem Zeitpunkt über Italien nachgedacht hatten und unseren ersten Managing Director, ne, jeder Land, eine Region führt, der ist uns quasi zugelaufen. Der Andrea ist auch immer noch da. Und so war das dann am Anfang schon irgendwie überlegt, aber jetzt noch nicht einem Blueprint entsprechend mit Italien und Frankreich. Und dann haben wir gesehen, ja, Wahnsinn, das funktioniert ja da genauso gut wie jetzt in Deutschland zum Beispiel. Und so hat es Europa ausgeweitet. Und dann merkst du eben auch, dass wenn Länder miteinander verbindest, dass du ja nochmal ein dichteres Netz und ein besseres Angebot grenzüberschreitend. Weil insbesondere zum Beispiel auch der europäische Zugverkehr grenzüberschreitend ja nicht so toll ist. Und es gibt sehr viele Menschen, die wollen nicht fliegen oder können sich das auch nicht leisten. Und so hat sich das dann wieder, wo sie dereguliert waren. Nur in Spanien gibt es noch keinen inländischen Verkehr, weil es ist regulatorisch noch nicht möglich, aber ansonsten hat sich das in Europa eben ausgebreitet. Und dann ist eine legitime Frage, das war glaube ich 2007 der Fall, ja, dass man sich, so kann man sich dann auch Gedanken machen, okay, also wenn das in Europa so gut funktioniert, warum dann nicht auch anzufangen, damals in die USA zu gehen? Und dann irgendwann eben in die Türkei und jetzt mittlerweile Lateinamerika und mit Indien. Genau, das ist einfach, wir folgen dem Ruf unserer Kundinnen und Kunden, dem Ruf der Märkte, weil es einfach sehr gut nachgefragt wird. Und dann lässt man sich ja nicht prügeln, um ein erfolgreiches Angebot da weiter auszurollen.
Wie funktionierte das mit Zügen? Wann kamen die dazu?
Züge würde ich auch sagen, auch so 17, das war so ähnlich. Es ist sogar sein, dass wir USA ein bisschen früher noch vorbereitet hatten. Das war damals auch lustig, weil unser ehemaliger Frankreich-Chef in die USA gezogen ist und das dann auch vorbereitet hat. Von daher könnte man das vielleicht sogar etwas vordatieren. Aber eben ehrlich, wir haben festgestellt, zweierlei Sachen. Eigentlich von der Art und Weise ist ein Zug nichts anderes als ein großer Bus. Menschen wollen reisen, die wollen eben von A nach B. Und ist so langweilig, ob du da im Bus oder ob du im Zug sitzt. Du überlegst, okay, was ist das irgendwie affordable? Passt die Preis-Leistung? Ist das sustainable? Und dann guckst du vielleicht noch auf die Zeit, aber dann ist es nicht mehr relevant, Bus oder Zug. Das war die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, wir hatten immer mal wieder private Zuganbieter. Das heißt, was keiner so genau wusste, und dann wieder was private Züge, die man schon viel länger als Busse. Nur haben das viele private Anbieter nicht in dem Maße geschafft. Und dann haben wir uns gefragt, okay, warum ist das so? Und einer der Gründe ist, so ein Zug mit knapp 1000 Sitzplätzen, der ist natürlich, der Bus hat 80. Der macht natürlich Spaß, wenn der voll ist. Und dann kann ich auch günstige Preise anbieten. Wenn der nicht voll ist, macht der keinen Spaß. Dann ist das kostenseitig nach sehr kurzer Zeit ein Problem. Das heißt, die Frage, die sich ein Unternehmen stellen muss bei einem Zug, ist, kriege ich diesen Zug gefüllt? Und daran sind einige der privaten Anbieter vorher gescheitert, aber die hatten eben nicht Flixbus, die hatten nicht Flix als Plattform, wo wir schon Millionen von Kunden hatten, die sich mit, im wahrsten Sinne des Wortes, in unserem Fall grüner Mobilität beschäftigt haben. Und dann haben wir gesagt, ja super, aber dann können wir das mal ausprobieren. Und dann haben wir wirklich festgestellt, dass diese erste Hypothese zutrifft. Das heißt, Menschen haben einfach Flix-Trains gebucht, damals, als wir das wirklich einen Testballon gestartet haben. Und dann war die Konsequenz relativ einfach. Dann guckt man, okay, wo haben wir denn viel Verkehr? Ne, zwischen welchen Knotenpunkten? Nehmen wir mal München, Stuttgart oder Frankfurt, Berlin oder, also gibt der Knotenpunkte, da hast du viel Verkehr. Und statt dann irgendwie 10 Doppeldecker zu fahren, macht ein Zug Sinn, weil der auch noch den Vorteil hat, dass der im Normalfall im Schnitt schneller ist. Wir machen ja Hochgeschwindigkeitszüge, das heißt, die fahren dann schon so 200 Pi mal Daumen, manchmal noch ein bisschen langsamer, aber das ist so der Zielwert und dann bist du natürlich schneller unterwegs und dann ist es einfach segmentär und du kannst dein Angebot optimieren und so haben wir dann über die Zeit einfach mehr und mehr Züge gemacht. Das ist jetzt, geht nicht ganz so raketenschnell mit den Bussen, weil es gibt nicht so viele Züge. Es ist wirklich so, dass wenn du noch einen Bus brauchst, dann gehst du halt zum Daimler, wie die Kollegen in Südwestdeutschland sagen, würden und kaufen. Aber so funktioniert das bei Zügen nicht. Und deswegen muss man das Wachstum etwas strategischer planen, was wir auch tun, weil wir wollen noch mehr Züge, insbesondere in Deutschland, anbieten über die nächsten Jahre. Aber das ist eben, da ist nicht das die Nachfrage das Thema, zumindest nicht bei uns, nur weil Flix einfach mittlerweile, man kann schon fast sagen, in Deutschland eine Household-Brand ist. Da ist eher das Angebot im Sinne von wirklich, wie viele Waggons haben wir gerade zur Verfügung? Das ist so ein bisschen das Thema, womit wir uns beschäftigen bei den Zügen.
Mega spannend. Kommen noch weitere Verkehrsmittel hinzu?
Also ich kann das jetzt nicht bis in alle Ewigkeit vorhersehen. Bin ja kein Glaskugelleser. Das ist das Schöne, wenn man Realist ist, dann beschäftigt man sich mit heute und nur ein bisschen mit morgen und nicht mit über.
Aber ein optimistischer Realist, hast du gesagt.
Korrekt. Aktuell ist es nicht auf der Agenda. Wir glauben, dass wir noch ordentlich was zu tun haben, grüne Busse weltweit auszurollen. Wie gesagt, Indien zuletzt, das ist einer der größten, man sagt, der zweitgrößte Busmarkt der Welt. Also da haben wir noch ordentlich Potenzial mit der Übernahme
von... Was ist der größte?
Ja, wahrscheinlich China. Aber China sind wir sehr vorsichtig, werden wir wahrscheinlich einfach, also Stand heute erstmal nicht angehen, denn das ist regulatorisch schwierig. Ne? Da muss man immer vorsichtig sein bei so nicht komplett offenen und liberalen Gesellschaft. Nicht gegen Staatsplayer antreten oder wenn du dann erfolgreich bist, dass dir das Unternehmen weggenommen wird, sowas willst du nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Stimmt. Und deswegen lassen wir das mal außen vor. Aber Indien, ne, ist ja auch, man sagt, die größte Demokratie der Welt, da ist ein großer Zukunftsmarkt. Glauben wir dran. Durch die Greyhound-Übernahme haben wir in den USA einfach auch noch viel Potenzial, das weiterzuwachsen, weil wir da jetzt wirklich Gestaltungsspielraum haben. Greyhound war ja auch schon in Mexiko präsent. Zuletzt also in Brasilien und Chile und so. Da ist auch noch riesiges Wachstumspotenzial. Also diese Internationalisierung, die wird uns noch echt auf Jahre beschäftigen, dass jeder unserer Kundinnen und Kunden die Möglichkeit hat, günstige und nachhaltige Mobilität, also Flix, zu nutzen. Und wir hatten es über Züge gesprochen, ne? Das ist, it's just the beginning. Also wir glauben, dass wir dann in Deutschland vor allem mit Hochgeschwindigkeitszügen da noch echt einen Unterschied machen können. Also wir, darfst nicht vergessen, Europa ist der einzige Markt, wo der Zugmarkt, der Fernzugmarkt größer ist als der Busmarkt. Überall sonst ist der Busmarkt größer. glaube, wow, wenn du siehst, was die Spanier und die Franzosen gemacht haben, dass sie jetzt inländische Flüge meiner Meinung nach mit Recht verbieten, wenn es sinnvolle Hochgeschwindigkeitszugverbindungen gibt. Das ist sowas, das sollte sich auch im Sinne unserer Mutter Erde noch weiter in diese Richtung gestalten, weil ich glaube, der Verkehrssektor muss einen Beitrag leisten. Und gerade in Europa spielen da Fernzüge eine Rolle, auch was grenzüberschreitenden Verkehr angeht. Das ist einfach noch, wenn du jetzt von Berlin nach Paris mit dem Zug fahren willst, das geht, aber das ist alles noch nicht geil. Und ich glaube, da hat jemand, spätestens die Kundinnen und Kunden, hat jemand nach uns gerufen. Und wir sind ja so, dass wir den Ruf und dann glaube ich, dass dieses Zugthema noch ein sehr, sehr großes wird für Flix. Und damit sind wir erstmal beschäftigt, also auf die nächsten Jahre. Und
ja, das glaube ich.
Falls dann Hyperloop, was weiß ich, ja, irgendwann mal ein Ding wird, glaube ich nicht so dran, wegen der Infrastrukturkomponente, dann gucken wir uns das auch an. Aber das ist jetzt, also das ist alles so weit weg, das findest du bei uns noch nicht mal in den wildesten Innovationsfolien.
Ja, und dann ist ja auch ein Fokusthema wahrscheinlich, ne? Das ist ja, ihr habt ja noch genug zu tun. Aber ihr seid ja riesengroß geworden. Ich habe gesehen, die also 2 Millionen Euro Umsatzmarke geknackt.
Milliarden.
Also, Entschuldigung, bitte, würde ich gerne nochmal sagen. Die 2 Milliarden Umsatzmarke geknackt.
Das sind zwei Sachen, die wichtig sind. Also, danke dir. Auch jedes Unternehmen, ne, das auch 2 Millionen macht, das ist auch schon riesig. Das ist, also ich finde das, selbst wenn es noch kleiner ist, deswegen muss man da immer die Zahlen natürlich in den Kontext setzen, aber ja, in unserem Fall sind es 2 Milliarden und
Kannst du sagen, so, gibt es noch so ein paar Eckzahlen, die du sagen kannst? Wie viel Verbindungen habt ihr aktuell? Wie viel Mitarbeitende?
Wir haben insgesamt so 5.500 Mitarbeitende aktuell. Wenn man sich das anguckt, dann kann man sagen, dass so vielleicht 1.500, Pi mal Daumen, auf das Headquarter entfallen. Das bedeutet, jetzt nehmen wir mal so knapp 450 oder was Techies, die bei mir sitzen. Dann hast du natürlich ne, Finanzkolleginnen und Kollegen, Marketingleute und so weiter und so fort. Dann haben wir noch einige tausend durch die Übernahme 2019 von Kamilc, dem Marktführer in der Türkei und eben Greyhound. Da haben wir schon teilweise auch wirklich fahrendes Personal mit übernommen und Shop-Mitarbeitende und sowas. Das heißt, da in der Türkei, in den USA haben wir auch Kolleginnen, die wirklich direkt mit den Kunden interagieren. Und insgesamt macht das so Pi mal Daumen 500.000 Kolleginnen und Kollegen aus. Wir machen das jetzt gerade in 43 Ländern. Wir bieten insgesamt etwas mehr als 5.600 Ziele an. Wir haben letztes Jahr, das ist sehr prägnant, deswegen ist es ganz schön, 81 Millionen Passagiere transportieren dürfen. Das ist so ungefähr ganz Deutschland, wow, ne, so über einen dicken Daumen.
Wahnsinn.
Und ja, genau, das ist so, also das ist so ein bisschen so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Das sind übrigens
mega beeindruckend.
Züge, weil wir darüber gesprochen hatten, das sind aktuell so 15 Züge, die in Deutschland und in Teilen in Schweden verkehren. Und in Grün ungefähr, ne, also mehr als 4.000 Busse. Also ja, das ist in den 10 Jahren schon. Boom.
Das ist gewaltig. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Ich habe gelesen euch, dass du gesagt hast, dass eine Geheimzutat ist die Kombination aus nett sein und hart arbeiten. Das finde ich eine richtig, richtig coole,
das ist keine Geheimzutat,
eine richtig, richtig gute Aussage. Ja, aber guck dich mal um. Das ist, glaube ich, eine, die noch nicht jeder beherrscht.
Ja,
vor allen Dingen das nett sein. Vor allen Dingen das nett sein.
Das ist manche nicht. Ja, hart arbeiten können in der Tat. Also vordergründig mehr als nett sein, auch nicht alle, aber mehr als nett sein. Ja. Ich, weißt du, sehr viele von unseren Mitmenschen nehmen sich meiner Meinung nach zu ernst. Wir sind, wenn man, und das wird jetzt so ein bisschen philosophisch, die Zeit oder das Universum anguckt, du bist halt, ich meine, wir sind halt nicht mal das Schwarze in dem Fingernagel. Und ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, was mache ich in den gegebenen mir 80 oder 90 Jahre. Und primär nehme ich mich mal nicht so ernst. Ich versuche mein Leben zu genießen, gesund zu leben und ich versuche Einfluss, positiven Einfluss zu nehmen auf meine Familie, meine Freunde und jetzt in dem Fall auf unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen und schlussendlich mit Flix auch auf die Kundinnen und Kunden. Und wenn man das in Kontext setzt, dann bin ich sehr privilegiert, was ich machen darf. Und ich glaube, wir leisten auch einen tollen Beitrag. Es ist einfach so, dass der Bus mit den besten CO2-Fußabdruck hat pro Kopf. Das ist super, toller Beitrag. Aber wenn man sich das überlegt, dann gibt's halt auch echt auf unserem schönen Planeten 1000 andere größere Probleme. Es gibt Menschen, die müssen jetzt die europäischen Werte verteidigen. Etwas war ja östlich, ne? This is so much more serious, ne? Und wenn dann selbst als Unternehmenslenker mal was schief geht, dann kann man die allermeisten Dinge revidieren und korrigieren. Das heißt, es gibt sehr wenig Gründe, diese Freundlichkeit und nicht nett zu sein. Und damit fängt es schon an. Und es gibt sehr viele Gründe, einfach hart zu arbeiten, weil es ist, ich glaube, es ist sehr simpel. Wenn du hart arbeitest, erhöhst du die Chance, dass auch was bei rumkommt. Und das ist ja immer das Tolle, ne? Wenn du was investierst, in dem Fall dann deine Lebenszeit schlussendlich, und du hast dann was du wachsen siehst. Jetzt nehmen wir mal Flix als Beispiel. Das ist ja überhaupt das Geilste, das zu beobachten. Und da geht's ja wirklich, ne, da ist ja einfach, ich komme hier früh rein, da kommen Leute, die lachen, die besprechen, wie sie ein tolles neues Produkt für unsere Kundinnen und Kunden an den Markt bringen können, wie sie vielleicht ein neues Land öffnen können. Und dann denkst du, ja, da geht was voran, dieses Momentum, diese Energie, das finde ich einfach was total Faszinierendes.
Was würdest du anderen Unternehmern, Unternehmerinnen raten? Wie bekommt man das hin, die Balance auch zu halten für sich selbst? Also aus, ne, Unternehmertum, Familie, ich glaube, nett sein kann man auch nur, wenn man irgendwie halbwegs gerade sortiert ist und nicht kurz vorm Durchdrehen ist, weil alles irgendwie viel zu viel ist. Du hast schon gerade gesagt, du machst viel Sport, wir haben da mit dem Laufen eine Gemeinsamkeit, glaube ich. Aber was ist so dein, wie machst du es für dich ganz persönlich?
Nochmal kurz zu dem Nett sein. Man kann immer nett sein. Wenn man, also ich sage, ich bin da, also vielleicht bin ich da zu sehr rational und zu sehr Naturwissenschaftler, aber nicht nett sein, schlecht drauf sein, ist faktisch unlogisch. Egal wie dramatisch das Problem ist. Und manchmal, ne, es gibt Lebens- und Schicksalsschläge, da ist mitten in die Fresse rein. Alles okay. Aber in den allermeisten Fällen macht schlecht drauf sein und nicht nett sein keinen Sinn, weil es hilft dir nicht, die Herausforderungen, die vielleicht der Auslöser sind, dass du nicht gut drauf bist, zu lösen. Im Gegenteil, wenn du schlecht drauf bist, bei mir ist es so, werde ich runtergezogen. Ich habe dann negative Emotionen und so. Ja, das ist ja, also das macht ja gar keinen Sinn, weil dann habe ich ja sogar vielleicht noch weniger Power, um die Herausforderungen anzugehen. Also es ist einfach nicht logisch. Und kann man jetzt sagen, ja, es hat ja leicht reden, aber dass da, ich glaube, mit der Kraft des Verstandes können wir sehr viel in diese Richtung steuern. Und diese Balance, ich bin kein Freund von Work-Life-Balance. Gerade im unternehmerischen Umfeld ist es eher ein Blending. Ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich ist Flix sowas wie mein erstes Kind. Und auch da, ich lasse mich dadurch leiten, was mir gut tut, was mir Spaß macht. Und das ist jetzt nicht, ne, wenn du dann die Debatte um Generationen anguckst, Generation Y, Generation Z und sowas, das heißt ja nicht, sich danach leiten zu lassen, was einem gut tut, dass man nicht arbeiten will. Ich arbeite furchtbar gerne. Manche sagen, ich bin Workaholic. Und dann kann dir auch Arbeit gut tun. Ich glaube, ohnehin ist es wichtig, auch aus Bestätigung, dass man gebraucht wird und so. Und manchmal muss man einen Schritt langsamer machen. Da tut es mir eben gut, dass ich auch mal die liebe Toni, meine berufliche bessere Hälfte, bitte einen Termin zu verschieben, weil ich nochmal irgendwie laufen gehen muss, um meinen Kopf frei zu bekommen. Und am Schluss sage ich immer allen Family first. Wenn jetzt nicht Gefahr im Verzug ist und es der absolute Notfall, steht die Familie und meine engsten Freunde an erster Stelle. Full stop. Und damit bin ich gut gefahren. Ja, das ist gar nicht so schwer.
Aber ist es nicht Work-Life-Balance? Weil du gerade sagst, du hältst nichts von, oder ist es nur die Terminologie, die dich stört?
Das ist die Terminologie, weil das heißt immer, es muss genau gleichgewichtig sein, um in der Balance zu sein. Und dann kann es ja nur das eine oder das andere sein. Bei einer Waage geht es entweder runter oder es geht hoch. Und wenn du es überlagerst, ist es eher eine gesunde Mischung. Und und nicht, ne? Deswegen ist eher dieses Bild, diese Terminologie. Ausgewogen muss es sein, ja? Aber wie gesagt, ich glaube, man, die dauerhafte Balance und dieses Bild, dass es eben nur hoch und runter gehen kann, das ist so ein bisschen, ich hätte es gern vermischt und überlagert und deswegen spreche ich da lieber von Blending als von Balancing.
Okay, fair enough. Also das Laufen hilft dir auch, den Kopf frei zu bekommen.
Ja, ich habe früher eigentlich viel über Mannschaftssportarten gemacht. Ich bin eben typisch, am liebsten arbeite ich mit Menschen. Das ist das, was mir meistens Spaß macht. Das Problem ist, man geht auch Verantwortung ein, wenn man jetzt einen Mannschaftssport macht. Ich habe lange Zeit Volleyball gespielt. Ich habe auch, André und ich haben zusammen Volleyball gespielt. Aber das ist natürlich jetzt was ich gerade nicht mehr leisten kann, dadurch, dass ich viel unterwegs bin. Ich wohne ja in der Nähe von Nürnberg und dann arbeite ich viel in München und Berlin und so. Und das geht nicht, wenn du nicht rechtzeitig oder regelmäßig ins Training kommst. Das heißt, du musst dir was überlegen, was du wirklich immer und überall machen kannst. Und da finde ich Laufen super, weil du packst halt ein paar Schuhe ein und dann bist du ready to go.
Ja, ganz genau. ich finde es, also erstmal Hut ab, aber das sagt ja jeder für das alles, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich würde das gerne, würde gerne mit dir mal über die Zukunft sprechen in unserer nächsten Kategorie.
Future.
Wenn du überlegst, du bist ja auch noch blutjung, wenn du später mal alt und grau und glücklich
ich
auf
bin, deiner bin, jetzt habe ich es verstanden. Ich bin blutjung, wenn ich später mal alt bin. Das ist, Geiste werde ich immer blutjung bleiben. Da hast du recht.
Du bist ja jetzt noch blutjung, Komma. Genau. Also später, wenn du mal verdient, nicht mehr hart arbeitend in Ruhe auf deiner Parkbank sitzt und zurückblickst, was sind so die großen Themen, die du hinter Nido und Haken gemacht haben möchtest?
Also, wenn mich gefragt haben, habe ich meine Energie so aufgewandt, um vielleicht ein ganz klein bisschen den Unterschied zu machen, habe ich die Verantwortung, die mir gegeben und geschenkt worden ist, ob das Flix ist oder meine Familie, habe ich die sinnvoll genutzt, konnte ich insbesondere meine Kinder begleiten und sie mit einem Sinn, mit Wert, das ist ja das, wo man direkt Prägung erfährt oder eben auch weitergeben kann, habe ich das ist schon mal der Kern. Darüber hinaus würde ich mir wünschen, und das ist mein Anspruch, konnte ich so viel wie möglich ist an die Gesellschaft zurückgeben. Das Erfahrung, das kann irgendwann auch einfach Geld sein. Das Thema hatte ich vorhin schon erwähnt, Startup-Teams. Ich glaube, dass die großen Herausforderungen der Menschheit nur mit echter Innovation gelöst werden. Echte Innovation mit Unternehmertum sehr, 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 sehr eng zusammenhängt. Man braucht auch einen stabilen Verwaltungsapparat, aber normalerweise ist das nicht der Innovationstreiber einer Gesellschaft, sondern es ist eben Unternehmertum. Und was dem allen zugrunde liegt, sowohl einer Effizienz und Schlagung und nicht überbordender Bürokratie, vor allem eben auch dem Thema Unternehmertum und Innovation, ist das Thema Bildung. Und Bildung ist auch im Hinblick auf die Tatsache, dass wir in Deutschland jetzt ja nicht irgendwie ganz viele haben, ist der Rohstoff A und O bei uns. Und das sind so Sachen, ne? Da versuche ich schon einen Unterschied zu machen. Grundsätzlich, aber auch im Speziellen in unserer Gesellschaft in Deutschland. Und wenn ich dann auf der Parkbank sitze und zurückblicken kann und Menschen beschäftigen sich mit dem Thema Unternehmertum. Das ist im Set der jungen Leute, wenn sie sich überlegen, werde ich Ingenieurin, werde ich Arzt oder werde ich Unternehmerin, dass das wenigstens im Set ist. Nicht wie zu meiner Generation, da hat kein Mensch überlegt, ob er Unternehmer werden will. Salopp gesagt. Und es sollte auch nicht nur sein, dass Unternehmerkinder sich damit beschäftigen, weil sie Unternehmerkinder sind, sondern es sollte einfach ein generelles Ding sein. Und ich glaube, dass wir, was Innovation, Forschung, Entwicklung angeht, was Bildung angeht, dass wir da wieder eine führende Nation sind, dass wir da Spaß daran haben, in die Zukunft gucken, Sachen erfinden, ja, also mutig sind. Wenn ich da irgendwie ein Mühe einen Beitrag leiste, dann gucke ich da zufrieden in die Ferne von meiner Bank. Genau, so das sind so die Sachen. Gar nichts Großes
Vielen
eigentlich.
Bisschen die Welt verbessern, aber nein, find ich super. Also gerade gerade das Bildungsthema, aber auch das Gründertum. Also wir haben uns ja auch damals, ich glaube, wir haben uns zum ersten Mal auf einer Startup-Teens-Veranstaltung in München mal, oder? Ja,
ja, getroffen. Ist so.
Lieber Daniel, bist du bereit, mit mir in unsere letzte Kategorie einzusteigen?
Allzeit bereit.
Feuerfrei heißt sie.
Ja. Schieß mal los.
Feuerfrei. Ich schieße mal los. Also pass auf. Wie sieht ein perfekter Urlaub für dich aus? Das ist doch schön, wo wir gerade bei Work und Life und der Balance waren. Die sich nicht die Waage halten.
Ein perfekter Urlaub ist für mich relativ simpel. Ich quasi an nichts denken. Das ist ein perfekter Urlaub.
Und ist es für dich egal wo? Also ja, eher ja, warm, egal. Kalt, Strand, Berge?
Also, tatsächlich völlig egal.
Was war das erste Konzert, das du besucht hast?
Tote Hosen. Das ist ganz witzig. Da war ich so knapp 12. Wir waren mein damaliger bester Freund und sein Vater. Und jetzt halte ich fest, das sollte ein Ärztekonzert werden. Ich habe damals wahnsinnig gern die Ärzte gehört und dann hat mir das meine Mutter zu Weihnachten geschenkt und ich glaube, das war so, war Ärzte, Hosen ist irgendwie das Gleiche. Ja. Und dann, als ich das dann bekommen habe, dachte ich mir, aber Mama, ich wollte überhaupt nicht zu den Hosen. Ich wollte nicht zu den Ärzten. Und dann ist, ach so, naja, ist doch, jetzt gehst du ja zu den Hosen und dann, ja genau, dann war das halt so.
Die haben auch wilde Haare.
Aber das war doch ganz witzig, weil ich, als ich da im Konzert war, eigentlich noch gar keinen großen Bezug hatte, sondern viel näher an den Ärzten war, aber irgendwie hat meine Mama das in einen Topf geschmissen und dann war ich halt auf einem Hosenkonzert.
Hast du Glück gehabt, dass nicht die Kelly-Family
ja,
oder so?
Ja, nee, das hat sie dann, glaube ich, schon.
Auch nette Leute, ja, kein.
Ein bisschen Punkrock und das ist schon noch ein bisschen Unterschied. Ja, dann, ja.
Und hat dich das Konzert dann konvertiert? Bist du danach ein Hosenfan?
Dieses Jahr Rock im Park kommen die Ärzte wieder. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich mag beide.
Was magst du lieber, kochen oder essen gehen?
Essen gehen. Also ich esse sehr gerne, wenn ich bekocht werde, auch daheim. Also das genieße ich sehr in dem familiären Kontext. Aber ich bin ein furchtbar schlechter Koch. Ich kann halt Nudeln mit Ketchup. Und da gibt es Menschen, die sagen, Alter, das ist ja kein Kochen. Jetzt get your shit together. Ja, fair enough. Ich hatte da immer Glück. Als ich ausgezogen bin, bin ich in eine WG gezogen mit meinem Trauzeugen und einer meiner besten Freunde. Und der Peter ist ein herausragender Koch. So. Und jetzt über die Zeit, meine Frau hat sich auch echt gemausert. Wir waren beide keine überragenden Köche, aber das ist jetzt wirklich echt gut mittlerweile daheim. Also von daher hatte ich da echt immer Glück, dass sich da jemand um mich gekümmert hat. Und in dem Moment, wo das
keiner
tut.
Schöne Grüße an dieser Stelle.
Ja, schöne Grüße. Da kümmert sich dann ein Restaurantchef um mich. Also ich essen gehen.
Sehr gut.
Ich kann nämlich nicht kochen.
Klare Antwort. Sehr gut. Bist du ein Morgenmensch oder eine Nachteule?
Morgenmensch. Das ist, ich bin eine Zange. War es nicht so einfach für mich, früh aufzustehen, gerade während der Schulzeit. Mittlerweile wache ich immer vorm Wecker auf und ich bin immer excited und will dann wieder loslegen und was machen. Und ich musste gerade lachen, als du die Frage gestellt hast, weil mir wurde früher als junger Erwachsener nachgesagt, das ist der Typ, der auf den Partys immer einschläft. Und letztes Wochenende ist 45 und das war ein tolles Fest. Und so um 1:30, 2 war ich dann auch fertig mit Feiern und meine Frau wollte aber noch länger bleiben und dann wurde ich zärtlich um 4 Uhr am Sofa geweckt und dann haben alle sich wieder gedacht, ach, hat sich auch nichts geändert. Der Typ war einfach noch hin und her auf Partys. Ja, so ist es.
Aber immerhin dann auch wieder gut genutzt die Zeit. Bist du, wenn du früh aufstehst, heißt es, dass du auch diszipliniert bist, halbwegs zu einer ordentlichen Zeit ins Bett zu gehen? Das finde ich nämlich 0%. Immer ehrlicherweise sehr schwierig.
Also diese aktuelle...
Okay.
Er muss sein Schlaf und so und Leben und Longevity und sowas. Also ich würde da schon auch gern 100 werden. Und ich glaube, also ich lebe nicht brutal gesund, aber schon auch nicht super ungesund. Aber Schlaf ist so ein Thema. Ich bin gesegnet. Mich lachen die Menschen immer auf, weil sie sagen, der Typ schläft halt auf dem Weg zum Kissen ein. Also normalerweise schlafe ich in der schon. Das heißt, also es ist wirklich, glaube ich, eine meiner Superpowers. Aber ich schlafe im Schnee zu spät ins Bett und stehe zu früh auf.
Aber ich habe jetzt neulich gelesen, dass es auch, man denkt immer oder übersteht immer 8 Stunden, dass es Quatsch ist. Dass einfach wirklich auch das sehr, sehr individuell ist, wie viel Schlaf man wirklich braucht.
You made my day.
Sehr gerne.
Weil meine Uhr zählt ja immer diese 8 Stunden und ich würde sagen,
zwei Drittel jammert sie mich voll, dass die 8 Stunden nicht geknackt worden sind.
Ist witzig, es macht meine auch und deswegen trage ich die beim Schlafen nicht mehr, weil ich es nicht mehr sehen kann am nächsten Morgen, dass sie mir sagt, schlechte Schlafqualität, zu wenig. Und ich war auch überrascht, wie wenig Tiefschlafphase man eigentlich hat. Ich habe gedacht, dass man viel mehr im Tiefschlaf ist.
Aber ja, aber das ist nicht mein Problem. Ne? Also ich schlafe tief und so, das ist alles super. Mir ist einfach nur die Dauer ist ein Problem. Aber wie du schon sagst, ne? Ich wache halt früh auf und dann frage ich mich, mein Organismus, spätestens wenn ich in die Dusche wanke, habe ich gut geschlafen und geht's mir gut? Ich habe das andere Meinung, wenn ich mich schütten, liebe Uhr. Aber die Wissenschaft will ich ja jetzt nicht ignorieren, deswegen beschäftige ich mich schon damit. Aber also ich bin froh, Esther, you made my day. Ich bin froh, dass es dann doch eine sehr starke individuelle Komponente hat. Auch die Schlafsumme.
Sehr gut. Freue ich mich, dass ich mit Halbwissen hier einen guten Beitrag leisten konnte. Es gibt da so ein Buch, was mir empfohlen wurde. Das habe ich auch schon gekauft. Da habe ich auch schon die ersten 2 Seiten gelesen. How We Sleep oder so. Das, ja. Wenn du das noch nicht kennst,
schickst du nachher den Link. Das, also wir machen ja mittlerweile als Team unabhängig Flixbus und eins unserer Portfoliofirmen, der Gründer und CEO, der hat das stark optimiert und hat mir das Buch zukommen lassen und also
hast du auch schon.
Ja.
Hast du es auch noch nicht gelesen, ja?
Ich habe es ich habe so drüber gelesen, aber ja, ich habe also aktuell, ich lasse mich doch, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Mein Bauchgefühl und die Frage, was tut mir, ist für mich schon ein das Wissen von gewissen Themen interessiert mich. Ich bin über curious, aber am Schluss versuche ich, um mich irgendwo hin atmen zu lassen, sondern ich versuche rauszufinden, Daniel, was tut dir gut, was macht dir Spaß? Und solange ich sagen kann, ich habe gut geschlafen und ich fühle mich gut, wie gesagt, kann die Uhr auch eine differenziertere Meinung haben, die nehme ich dann zur Kenntnis, um es mal positiv auszudrücken.
Total vernünftig. Unsere letzte Frage. Was ist deine Lieblingsmethode, um neue Dinge zu lernen?
Just do it. Ich bin ein Autodidakt und ein Praktiker. Ich bin jemand, der einfach anfängt und whatever, just do it.
Sehe ich auch mal so. Wenn es irgendwelche MacGyver-Geschichten zu Hause gibt, so keine Ahnung, wie das geht, aber einfach mal machen.
Ja, einfach mal machen.
Sehr gut. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Schön, dass wir uns zumindest auf diesem Wege mal wieder gesehen haben. Ich hoffe, das schaffen wir bald mal wieder live.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank für das sehr kurzweilige Interview. Ich bin gespannt auf den Podcast. Ich finde es auch immer schräg, wenn man sich dann selber anhört. Da muss ich echt, muss ich mal zwingen. Ey, meine Stimme finde ich immer so schräg, wenn ich sie selber.
Ja, geht mir auch so. Ich bin auch gespannt. Danke dir. Hab noch einen ganz schönen Tag und viel Spaß in
Berlin. Likewise, merci.
Das war die 49. Disrupting Minds Episode mit Daniel Kraus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.